Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen mit Daniel Knoll und mit diesen Themen. Prozessbeginn gegen Karadzic. Der bosnische Serbenführer muss sich vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag wegen Völkermords verantworten. Neuer Oppositionschef in Italien, Pierluigi Bersani, soll helfen, Silvio Berlusconi zu stürzen. Und Männer top, Frauen flop. Der alpine Skiweltcup ist eröffnet und im Schweizer Team wird ein deutlicher Leistungsunterschied sichtbar. Guten Morgen. Bevor wir auf die genannten Themen zurückkommen, hier der Nachrichtenüberblick mit Markus Amrain.
Vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt heute der Prozess gegen Radovan Karadzic, den früheren bosnisch-serbischen Präsidenten. Der 64-Jährige muss sich wegen Völkermords und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs verantworten. So steht er unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica vor den Richtern, bei dem 1995 tausende muslimischer Männer und Jungen ermordet wurden. Der neue Vorsitzende der größten Oppositionspartei Italiens ist Pierluigi Bersani. Der frühere Industrieminister wurde in einer Art Volksabstimmung gewählt. Alle, die sich als Wähler der Mitte-Links-Partei bezeichneten, konnten ihre Stimme abgeben. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich 2,5 Millionen Sympathisanten an der Abstimmung. Der tunesische Präsident Ben Ali ist wie erwartet mit großer Mehrheit für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt worden. Laut Angaben des Innenministeriums erhielt der 73-jährige Ben Ali fast 90% der Stimmen. Auch bei der Parlamentswahl liegt Ben Alis Partei klar in Führung. In Uruguay entscheidet eine Stichwahl über den neuen Präsidenten des südamerikanischen Landes. Zwar gewann der frühere Untergrundkämpfer José Mujica den ersten Wahlgang, verpasste aber laut Prognosen die absolute Mehrheit mit 48% der Stimmen knapp. Die Stichwahl ist für Ende November angesetzt. Dann trifft Mujica, Kandidat des regierenden Linksbündnisses, auf den konservativen Ex-Präsidenten Luis Lacalle. Dieser erhielt etwa 30% der Stimmen. Gut ein halbes Jahr nach Ausbruch der weltweiten Schweinegrippe-Epidemie beginnt heute in Deutschland die Massenimpfung. Es ist die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Handhabung obliegt den einzelnen Bundesländern. So werden teils sämtliche Bevölkerungsgruppen sofort für die Impfung zugelassen, andernorts sollen vorwiegend Risikopersonen geimpft werden, sowie Personen in Gesundheits- und Sicherheitsberufen. Fußball. Super League. Luzern verliert gegen Basel 4:5, der FC Sion gewinnt gegen Xamax Neuenburg 1:0 und St. Gallen unterliegt dem FC Zürich 1:3. Nach dem Fußballspiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Zürich haben rund 150 Personen gegen Kontrollen in einem Restaurant in der Nähe des Stadions von St. Gallen protestiert. In dem Restaurant hatte die Polizei nach eigenen Angaben nach Personen gesucht, die mit einem Rayonverbot belegt sind. Außerdem setzte die Polizei nach dem Spiel Pfefferspray ein, dies nach Provokationen von Zürcher Fans. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.349 Punkten plus 0,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,070 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,39 beziehungsweise zu einem Dollar 50,34. Das Wetter? Im Norden allmählich freundlicher, im Süden und in den Alpen sonnig. Im Norden um 14, im Süden 19 Grad.
In Den Haag beginnt heute vor dem UNO-Tribunal zu Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien das Verfahren gegen eine der wichtigsten Figuren, gegen Radovan Karadzic. Der einstige politische Führer der bosnischen Serben muss sich unter anderem wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Doch Karadzic hatte letzte Woche erklärt, er werde dem Prozessauftakt fernbleiben. Elsbeth Gucker, Sie verfolgen für uns das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Wird Karadzic heute im Gerichtssaal erscheinen?
Ja, ich denke, zur Stunde weiß das wahrscheinlich nur er selber. Übers Wochenende hat Radovan Karadzic nichts von sich hören lassen. Ich gehe deshalb davon aus, dass das Tribunal bei diesem 9 Uhr Termin bleiben wird. Und abgesehen davon ist es natürlich an den Richtern, den Zeitpunkt festzusetzen und nicht am Angeklagten.
Wie begründet Karadzic eigentlich sein Vorgehen?
Ja, er will mehr Vorbereitungszeit. Letzte Woche schrieb er den Richtern, er müsse noch mindestens 1 Million A4-Seiten lesen. Vorher könne er unmöglich antreten. Es war nicht das erste Mal, dass er mehr Zeit gefordert hat. Schon im September verlangte er, den Prozess aufs nächste Jahr zu vertagen. Das ist ihm nicht geglückt. Man muss dabei sehen, Karadzic, der verteidigt sich selber, offiziell wenigstens. Inoffiziell hat er ein ganzes Juristenteam im Rücken. Deshalb stellt sich die Frage, ob er tatsächlich das ganze Material lesen muss.
Das Tribunal hat seit 1994 über 100 Verfahren durchgeführt und Dutzende von Schuldsprüchen gefällt. Warum ist nun dieser Prozess so bedeutungsvoll?
Weil die eigentlichen Drahtzieher, die mussten bisher keine Rechenschaft ablegen. Es ist so, dass bisher nur ein General wegen Beihilfe zu Völkermord verurteilt wurde. Ein Völkermordurteil gibt es in dem Sinne bisher nicht. Wobei aber juristisch feststeht, dass das Massaker von Srebrenica 1995, dass es sich hierbei wirklich um Völkermord handelt. Aber dafür hat niemand bisher die Verantwortung übernommen. Deshalb hoffen nun natürlich viele Opfer, dass Karadzic für diese Verbrechen verurteilt wird. In seiner Anklageschrift gibt es zwei Hauptpunkte. Zum einen geht es um die Belagerung von Sarajevo, die dauerte 44 Monate und kostete mehr als 10.000 Menschen das Leben. Und zum anderen geht es eben um Srebrenica, um den Massenmord an rund 8.000 muslimischen Männern.
Ein großer Drahtzieher, der serbische Ex-Präsident Slobodan Milošević, stand schon in Den Haag vor Gericht, er verstarb aber während des Verfahrens. Lassen sich die Prozesse gegen Milošević und Karadzic miteinander vergleichen?
Nur bedingt. Milošević verteidigte sich selber, genau wie Karadzic das jetzt tun will. Aber, und das ist ein feiner Unterschied, Milošević war Jurist, Karadzic ist Mediziner. Natürlich steht oder stand Völkermord prominent auf den beiden Anklageschriften. Aber jene von Karadzic, die ist viel dünner als die von Milošević. Sie hätten sie gestrafft, um das Monsterverfahren überhaupt bewältigen zu können. Das sagt der Chefankläger Serge Prametz noch vor kurzem. Seiner Vorgängerin Carla Del Ponte wurde ja immer vorgeworfen, die Anklage gegen Milošević, die sei viel zu umfangreich gewesen. Und es gibt noch etwas anderes, was anders ist beim Milošević-Prozess. Dem Jugoslawien-Tribunal läuft die Zeit davon. Der UNO-Sicherheitsrat möchte die Pforten dieses Gerichts so rasch wie möglich schließen.
Elsbeth Gucker verfolgt für uns den Prozess gegen Radovan Karadzic in Den Haag. Nun nach Italien. Die größte Oppositionspartei dort, der Partito Democratico, hat einen neuen Chef, er heißt Pierluigi Bersani. Mit Bersani, einem ehemaligen Minister, hofft die Partei nun schlagkräftig gegen den geschwächten Regierungschef Berlusconi auftreten zu können. Unser Korrespondent Massimo Agostinis berichtet aus Italien.
Noi siamo orgogliosi di essere quelli che stanno costruendo un partito.
Ihr sei stolz darauf, eine Partei mit aufzubauen, die nicht nur einen einzigen Chef kenne. Mit diesem Seitenhieb gegen den politischen Widersacher Silvio Berlusconi hat Pierluigi Bersani, der neu gekürte Chef des Partito Democratico, der größten Oppositionspartei Italiens, auf seinen Sieg reagiert. Mit ihm übernimmt, etwas überspitzt formuliert, ein Parteilinker das Zepter. Bersanis politische Heimat war der einst mächtige BGI, die Kommunistische Partei Italiens. Doch davon ist kaum mehr etwas bei ihm zu spüren. In der Regierung Prodi war er Minister und privatisierte einige der großen staatlichen Unternehmen und legte sich mit zahlreichen Kartellen an. Bersani ist ein kluger Kopf, der die Konfrontation mit Berlusconi zwar nicht scheut, doch weit weniger angriffig und bedachter ist als der nun unterlegene Übergangschef der Partei, Dario Franceschini. Inhaltlich gibt es nur wenige Unterschiede zwischen den beiden. Beide möchten das verknöcherte Italien wieder auf Vordermann bringen, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Bersani möchte sich nun vom Ziel einer allumfassenden großen Partei links der Mitte verabschieden. Das war das Ziel von Franceschini, und stattdessen Allianzen schmieden mit bestehenden Parteien ohne diese gleich verschlucken zu wollen. Das gebe mehr Luft, um eigene Positionen zu entwickeln, sagte er. Mit solchen Allianzen soll der zwar angeschlagene, aber immer noch fest im Sattel sitzende Berlusconi ausgehebelt werden. Nagelprobe wird Ende März 2010 sein, wenn viele Regionalregierungen neu bestellt werden müssen.
Heute Morgen 6.10 Uhr. Müssen in der Schweiz auch im nächsten Jahr alle Rinder und Schafe gegen die Blauzungenkrankheit geimpft werden? Unter den Bauern ist die Frage, ob das geltende Impfobligatorium verlängert werden soll, höchst umstritten. Das wissen auch die Veterinärbehörden des Bundes. Sie zeigen sich nun kompromissbereit. Peter Maurer.
Die Blauzungenimpfung sorgt schon seit längerem für rote Köpfe. Diese Impfung kritisieren einzelne Bauern lautstark, habe bei ihren Tieren schwere Nebenwirkungen gehabt. Die Rede ist gar von Totgeburten, was freilich in keinem der bislang untersuchten Fälle eindeutig nachgewiesen werden konnte. Vor diesem Hintergrund muss das Bundesamt für Veterinärwesen jetzt entscheiden, ob die Zwangsimpfung auch nächstes Jahr durchgezogen wird. Beim mächtigen Schweizerischen Bauernverband ist man zwar weiterhin für ein Impfobligatorium, signalisiert jedoch Kompromissbereitschaft.
Um den Impfgegnern entgegenzukommen, soll es aber neu möglich sein, dass man sich von dieser Impfung dispensieren lassen kann.
Erklärt Verbandsprecherin Sandra Helfenstein und nennt gleichzeitig Bedingungen für eine solche Impfdispens, die per Gesuch beantragt werden müsste.
Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich an den Kosten beteiligt und dass, wenn man trotzdem einen Seuchenfall im Stall haben soll, keinen Anspruch hat auf die öffentlichen Gelder aus der Tierseuchenkasse.
Interessant, dieser Kompromissvorschlag kommt bei Herbert Karch von den kleinen und mittleren Bauern gar nicht so schlecht an. Im Prinzip wolle man zwar die freiwillige Impfung.
Aber als einen ersten Schritt in Richtung Freiwilligkeit könnte ich mir dieses Modell vorstellen. Dass man solidarisch finanziert zwischen impfenden und nicht impfenden Betrieben, das finde ich eigentlich in Ordnung.
Wichtig sei aber, dass der Tierverkehr bei Betrieben, die nicht impften, nicht unnötig eingeschränkt würde. Bei den Biobauern wird klar auf freiwillig gesetzt. Bioswiss-Sprecherin Jacqueline Forster.
Für uns ist zwar eine hohe Impfrate wichtig und es werden auch viele Biobauern ihre Tiere nächstes Jahr impfen lassen. Aber diejenigen, die nicht impfen wollen, sollen das ohne Einschränkung, ohne kriminalisiert zu werden, legal und ohne Bußen tun können.
Eine hohe Impfrate, bilanziert Marcel Falk vom zuständigen Bundesamt, sei weitgehend Konsens. Die Frage sei jetzt Obligatorium.
Oder kann man da vielleicht auch irgendwo eine Zwischenlösung zwischen freiwilliger Impfung und striktem Impfobligatorium finden?
Klar ist, die Situation in Sachen Blauzungenkrankheit hat sich geändert. Vor 2 Jahren noch bedrohte die Seuche die praktisch ungeschützten Tiere.
Heute ist doch ein großer Teil der Tiere ist geschützt durch die Impfung. Auch dieser Schutz wird auch nächstes Jahr zumindest zu einem gewissen Teil anhalten. Also wir haben sicher eine entspanntere Situation als vor 2 Jahren.
Eine entspanntere Situation, die einen Impfkompromiss eigentlich möglich machen sollte.
Wir sind beim Sport. Der Schweizer Skiverband hat sich für diesen Winter ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Weltcup sollen die Männer 18, die Frauen 12 Podestplätze holen. Die Männer sind nach dem Weltcup-Eröffnungswochenende auf Kurs. Das zeigen der Sieg von Didier Küsch und der 3. Platz von Carlo Janka gestern in Sölden. Doch bei den Frauen holte nur Fabienne Sutter als 12. überhaupt Weltcup-Punkte. Wo liegen die Gründe für das unterschiedliche Abschneiden? Bernhard Scher.
Die guten Leistungen gestern in Sölden haben, so Cheftrainer Martin Ruffener, das Selbstbewusstsein gestärkt.
Die lösen ganz viel aus, und zwar das, dass man einfach verstärkt in die nächsten Rennen reingehen kann und nachher weitere Top-Resultate abrufen kann.
Sölden hat auch gezeigt, dass das Schweizer Team nicht mehr nur auf Ausnahmetalente angewiesen ist. Mehrere Fahrer sind zu Spitzenleistungen fähig. Die Folge der kontinuierlichen Aufbauarbeit in den letzten Jahren. Diese Breite fehlt im Team der Frauen. Ohne die verletzte Lara Gut fehlt die klare Leaderin, in dessen Sog sich die jungen, hoffnungsvollen Talente entwickeln können. Die einzige Spitzenfahrerin ist Fabienne Sutter. Sie muss ab sofort die Rolle als Zugpferd und Vorbild übernehmen. Sie ist bereit dazu.
Es ist ja eigentlich auch ein schönes Gefühl, mit dem umzugehen, weil ja, man kommt ja nicht umsonst auch so viele Weltcup-Punkte über. Also hat man auch irgendetwas erreicht und das macht einem irgendwo durch auch stolz. Und ja, ist auch ein schönes Gefühl für die nächsten Rennen.
Noch immer büßt das Schweizer Frauenteam für die Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden. Zu wenig konsequentes technisches Training, keine Fokussierung auf den Riesenslalom und keine Kontinuität im Betreuerstab.
Heute Morgen die DRS-Free-Informationen finden Sie auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast. Alles Nötige dazu finden Sie unter drs.ch. Verantwortlich heute Montag ist Daniel Eisner, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.